Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Matthäus 16, Vers 26. Ich lese vor. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Jesus spricht hier von einem schlechten Geschäft. Hast du schon mal ein schlechtes Geschäft gemacht? Oder einen schlechten Tausch? Ein Geschäft oder ein Tausch, bei dem deine Investition höher war als der Ertrag. Ein Geschäft, bei dem du verloren hast, obwohl du gewinnen wolltest. Ich habe mal ein schlechtes Geschäft gemacht. Ich war damals in der 7. Klasse. Da lief im Fernsehen eine Sendung. Ich denke, es war Galileo. Alle haben von diesem Mann geredet, der in dieser Sendung war. In dieser Sendung haben sie einen Mann vorgestellt, der es geschafft hatte, von einer kleinen Büroklammer durch 14 Tauschgeschäfte an ein Auto zu kommen. Von der Büroklammer zum Auto. Das Prinzip lag daran, dass er den Gegenstand, den er gerade hatte, gegen etwas Wertvolleres, Größeres eintauschte. Ich glaube, es fing damit an, dass er die Büroklammer gegen einen Kugelschreiber tauschte und dann so weiter, bis er am Ende einen Kleinwagen hatte. Ich habe das gesehen und dachte mir, was er kann, kann ich auch. Ich hatte zwar keinen Führerschein, aber das war mir egal. Hochmotiviert habe ich dann nach einem Gegenstand gesucht, mit dem ich meine Tauschgeschäfte starten konnte. Eine Büroklammer erschien mir sehr klein. Ich hatte keine Geduld, wollte direkt durchstarten mit meinen Geschäften, wollte eine Abkürzung nehmen. In diesen Tagen war der iPod sehr beliebt. Wenn du damals ein iPod von Apple hattest, warst du der König auf dem Schulhof. Jeder wollte mal reinhören. Ich besaß so ein iPod von Apple. Ich war damals der König auf dem Schulhof. Ich hatte die zündende Idee, meine Geschäfte mit diesem iPod zu starten. Jeder will schließlich so ein iPod. Über viele Ecken fand ich dann jemanden, der bereit war, mit mir zu tauschen. Er bot mir ein PDA an. Das war damals so ein Gerät, wo man Notizen machen konnte und Termine einspeichern konnte. Der erste Tausch war erledigt und ich hatte etwas, das wertvoller war als mein iPod, dachte ich. Es stellte sich am Ende heraus, dass das PDA bereits defekt war und sehr billig und abenteuerlich repariert worden war. Das hätte mir bei der Übergabe auf dem S-Bahnhof auch einfach auffallen können. Hierfür habe ich dann keinen Tauschpartner bekommen. Meine Karriere als Geschäftsmann musste ich damals sehr schnell begraben. Ich hatte ein schlechtes Geschäft gemacht, nicht aufgepasst und meinen Thron als König auf dem Schulhof musste ich auch aufgeben. Liebe Gemeinde, Jesus spricht hier vom Geschäft des Lebens oder auch vom Tausch des Lebens. Bei diesem Geschäft geht es um alles oder nichts. Du kannst alles gewinnen und das ewige Leben erlangen oder du kannst alles verlieren und in der Hölle landen. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Hier kommt der Begriff Seele vor. Wenn man sich mit der Seele beschäftigt, sollte man sich auch mit dem Körper und Geist beschäftigen. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Deshalb werde ich das Thema heute nur sehr kurz zusammenfassen und es am kommenden Donnerstag ausführlich mal damit behandeln. Wer also mehr darüber erfahren möchte, Körper, Seele, Geist, kann am Donnerstag gerne vorbeikommen. Schleichwerbung, Ende. Ich fasse mal zusammen. Wir Menschen wurden nach dem Ebenbild der Trinität Gottes geschaffen. Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nach diesem Ebenbild sind wir Körper, Seele, Geist. Unser Körper ist die äußere Schale für das Leben auf dieser Erde. Durch Gott persönlich geformt, aus dieser Erde heraus. Der Geist von Gott persönlich in den von ihm gemachten Körper eingehaucht, also Gottes lebensschenkender Atem. Und zu guter Letzt die Seele, entstanden durch das Einhauchen des Lebensatems Gottes in den geformten Körper. Die Seele, von der Jesus hier spricht, drückt unseren Verstand, den Willen und unsere Gefühle aus, steht also für unser Ego, wer wir sind und wie wir sind. Durch den Geist kommuniziert Gott mit uns. Wie kommuniziert er mit uns? Durch sein Wort, durch Predigten, durch die Liedtexte im Lobpreis, die wir gerade eben zum Beispiel gesungen haben, durch stille Zeiten, in denen man auf das wartet, was Gott sagen möchte. Durch den Sündenfall von Adam und Eva ist diese Verbindung zwischen Gott und dem Menschen abgebrochen. Wir leben, aber sind dennoch tot. Der Mensch hatte keine Chance mehr, das ewige Leben zu erlangen, da sein geistliches Leben tot war. Jesus Christus wurde auf diese Erde geschickt, um für all unsere Sünden zu sterben. Er hat unsere Schuld, deine und meine Sünden auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben, damit wir wieder eine Beziehung zu unserem Gott haben können. Er hat uns wieder rein gemacht, damit wir erneuert werden können. Und wie findet diese Erneuerung statt? Durch die Taufe im Wasser und im Geist, wie wir es im Johannesevangelium nachlesen können. Dadurch war die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Was für ein gnädiger Gott. Das haben wir uns eigentlich gar nicht verdient. Halleluja. Und Jesus fragt hier, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Liebe Gemeinde, es gibt viele Möglichkeiten, die Seele zu verlieren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir verloren gehen können. Der Feind schläft nicht. Er versucht es immer wieder und häufig erkennen wir das nicht mal. Er versucht, die Menschen über ihren Verstand in die Irre zu führen und ihre Seelen für sich zu gewinnen, für sein Reich, für die Hölle. Der Feind versteckt sich in Gewändern wie zum Beispiel Yoga oder anderem spirituellen Quatsch, was nach außen hin wie ganz normales Training, Meditation oder Sporteinheit aussieht. Aber was steckt dahinter? Welchen Geistern wird da eigentlich gehuldigt? Hast du das mal hinterfragt? Wo ist der Ursprung dieser Praktiken? Hast du mal drüber nachgedacht? Viele denken, es ist einfach Sport. Liebe Gemeinde, das ist der Grund, warum ich keinen Sport mache. Scherz. Unser Verstand kann nicht alles überblicken. Deshalb versucht der Feind, uns über unseren Verstand zu manipulieren, um an unsere Seele zu kommen. Es ist also wichtig, dass wir uns in Acht nehmen. Und Gott hilft uns dabei. Wir wissen jetzt, wie wir unsere Seele verlieren können, wie wir das ewige Leben verlieren können. Aber wie können wir das ewige Leben erlangen? Es gibt in der Bibel eine Person, die genau diese Frage hatte. Ich lese euch diesen Text vor, das wird dort nicht angezeigt, also bitte zuhören. Lukas 18, Vers 18 bis 23. Und Jesus fragte ihn es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Der Mann, der hier zu Jesus kommt, wird Oberster genannt. Er hatte wahrscheinlich eine hohe Position in der damaligen Verwaltung der Synagoge. In anderen Evangelien wird er auch als junger Mann bezeichnet. Ein junger Mann, der es im Leben also zu etwas gebracht hat. Gebildet, ein anständiger Job, gut bezahlt. Kurz gesagt, bei ihm läuft's wie am Schnürchen. Nach allem, was wir lesen, schien er auch sehr religiös zu sein. Seit seiner Jugend an hält er sich an alle Gebote. Er hält sich an alle Regeln, die Gott ihm gegeben hat. Und dieser Mensch fällt auf die Knie vor Jesus und stellt ihm eine Frage, die ihm auf dem Herzen lag. Er fragt: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Die Art der Fragestellung sagt etwas über die Denkweise des reichen Mannes aus. In seinem Leben hat er einiges erreicht. Er hat hart gearbeitet, um Dinge in seinem Leben zu erreichen. Er hat hart gearbeitet, um gut zu verdienen. An der Fragestellung merkt man, dass er denkt, er muss etwas tun, um sich das ewige Leben zu verdienen. Jesus sagt daraufhin hier etwas Interessantes. Jesus stellt eine Gegenfrage. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Zu Beginn hatte ich erwähnt, Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und Jesus sagt hier plötzlich, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Diese Gegenantwort von Jesus wird von vielen Menschen missbraucht. Viele Muslime und auch andere Glaubensrichtungen sagen, Jesus gibt hier ja selber zu, dass er kein Gott ist. Viele stellen hiermit die Trinität Gottes in Frage. Aber das sind Irrlehren. Im weiteren Verlauf werden wir merken, warum Jesus diese Frage stellt. Weiterhin geht Jesus auf die Gebote ein und zählt einige auf. Und der junge Mann sagt, ja, die Gebote halte ich alle, habe ich alle eingehalten, seit meiner Jugend schon. Wir sehen, dass Jesus ihn lieb gewinnt und sagt ihm, dass ihm noch eine Sache fehlt. Jesus sagt ihm, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und wir lesen weiter, als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Er hatte den inneren Wunsch, das ewige Leben zu erlangen, und er hätte auch alles dafür getan, aber er war nicht bereit, das zu tun, was wirklich dafür notwendig war. Wenn du Jesus folgen willst, wenn du ihm dienen möchtest, darfst du nicht abhängig sein von etwas oder jemandem. Du kannst nicht zwei Meistern gleichzeitig dienen. Du kannst nicht zwei Seiten gleichzeitig dienen. Römer 8, Vers 6 bis 8. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Eine klare Entscheidung muss getroffen werden. Wo liegt deine Priorität? Wonach trachtest du? Eines möchte ich klarstellen. Es ist nicht falsch, reich zu sein oder viel Geld zu haben. Aber wenn es so weit kommt, dass du dir ein Leben ohne Reichtum nicht vorstellen kannst, und wenn es hart auf hart kommt, du dich doch für das Vergängliche entscheidest, dann ist das ein Problem. Ich möchte euch nochmal an die Frage von Jesus erinnern, wo er fragt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Der junge Mann hat Jesus nicht so angesehen als der, der er ist. Jemand, der nicht von Herzen bereit ist, alles Fleischliche aufzugeben und Jesus nachzufolgen, erkennt Jesus nicht als den, der er ist. Der junge Mann sieht Jesus als irgendein Lehrer oder Guru, der ihm vielleicht ein paar Tipps geben kann. Er fragt Jesus nach dem Weg, aber er erkennt nicht, dass Jesus der Weg ist. Wie kannst du jemanden gut nennen, für den du nicht bereit bist, alles aufzugeben und ihm nachzufolgen? Wie kannst du jemanden gut nennen, wenn du der Person nicht zu 100% vertraust? Wie kannst du jemanden gut nennen, wenn du ihn offensichtlich nicht kennst, wenn du dich offensichtlich nicht mit ihm beschäftigt hast, wenn du nicht bereit bist, dich Jesus voll und ganz hinzugeben, wie kannst du ihn dann gut nennen? Jesus sagt dir nicht, dass er kein Gott ist. Jesus sagt dir aus, dass nur wenn du ihn als den siehst, der er ist, dass du ihn nur dann gut nennen kannst, weil du dann weißt, wen du da gut nennst. Du musst bereit sein, ihm zu folgen und dich ihm voll hinzugeben. Dann kannst du ihn gut nennen. Dann weißt du, wen du als gut bezeichnest. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und du hast Bauchschmerzen und dein Arzt sagt dir, ohne dich zu untersuchen, ja, alles in Ordnung. Wie kann der Arzt sagen, alles in Ordnung, wenn er dich nicht untersucht hat? Wie kann jemand Jesus gut nennen, wenn er sich nicht mit ihm befasst hat? Wie kann jemand Jesus gut nennen, wenn er in ihm nicht den allmächtigen Gott sieht? Er möchte nicht oberflächlich angesprochen werden. Das, was Jesus sagt, die Worte Gottes, das sind nicht einfach irgendwelche Sprüche aus einem Glückskeks, was du dann wegwerfen kannst, wenn es dir nicht passt. Gott ist kein Guru, zu dem du mal kommen kannst, wenn du was brauchst und dann wieder abhauen kannst. Gott ist keine Modeerscheinung, den du mal für ein paar Monate anhaben kannst und dann wieder ablegen kannst. Gott ist keine Laune, die heute da ist und morgen wieder verschwindet. Er ist der allmächtige Gott, dein liebender Vater. Er möchte, dass wir authentisch sind, dass wir treu sind. Und er möchte keine heuchlerische, oberflächliche Beziehung. Er möchte eine ehrliche, authentische Beziehung. Wenn wir einkaufen gehen, muss es immer original sein und beste Qualität. Wie viel Original, wie viel Qualität erhält Gott von dir? Der reiche Mann ist wenigstens ehrlich und geht weg. Wie viele versuchen sich heutzutage zu verstellen und versuchen zwei Meistern gleichzeitig zu dienen? Bist du authentisch? Wie sieht es bei dir aus? Vertraust du in allem Jesus? Wärst du bereit, alles für ihn aufzugeben? Oder reagierst du wie der reiche junge Mann? Er will das ewige Leben, aber ihm gefällt der Weg dahin nicht. Er müsste alles aufgeben, was er hat, alle Sicherheiten aufgeben. Das will er nicht. Geld ist nicht das Einzige, was uns vom ewigen Leben abhalten kann. Du kannst deine Seele in so vielen Bereichen deines Lebens verlieren. Das Hauptproblem heutzutage ist, dass Menschen nicht ihr eigenes Leben leben, sondern das Leben anderer leben. Wichtige Lebensentscheidungen werden nach Maßstäben getroffen, die andere dir setzen. Und da kann es schnell passieren, dass man biblische Prinzipien über Bord wirft, um mal hier und da einige Leute zufriedenzustellen. Lebe dein Leben nach den Grundsätzen, die dein Gott dir gibt. Und wenn es dann mal heißt, dass du einige Menschen nicht zufriedenstellen kannst, dann ist das eben so. Bewahre deine Seele. Du kannst nicht alle zufriedenstellen. Was hast du davon, wenn du die Gesellschaft auf deiner Seite hast, aber deinen Schöpfer nicht? Und dieser Schritt ist nicht einfach. Menschen werden reden. Lass sie reden. Pflege nicht deinen Ruf, sondern deinen Charakter. Dein Ruf ist das, was andere dir geben. Dein Charakter ist das, was du bestimmen kannst. Deinen Ruf kannst du nicht bestimmen, denn du kannst nicht kontrollieren, was andere Menschen über dich aussprechen. Du kannst aber an deinem Charakter arbeiten, denn es ist dein Charakter, der dich zu dem macht, was du bist. Dein Charakter zeigt in Krisensituationen, wer du wirklich bist. Schleife deinen Charakter wie einen Diamanten. Dein Schleifstein sollte das Wort Gottes sein. Und am Ende wirst du glänzen wie ein Diamant von unvorstellbarem Wert. Und nichts von dem, was andere über dich sagen, kann dagegen gehalten werden, was durch Gottes Wort geschliffen wurde. Halleluja. Der Feind gaukelt uns vor, dass wir genügend Zeit haben, aber die Zeit ist knapp. 2. Petrus 3, Vers 10 bis 14 macht uns das klar. Ich lese vor. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Liebe Gemeinde, die Zeit ist knapp. Was, wenn diese Stunde, von der wir gerade gelesen haben, jetzt ist? Wie sieht es dann bei dir aus? Wie sieht es dann mit deiner Seele aus? Es ist Zeit, hier und jetzt einen Schlussstrich zu ziehen zu den Dingen, die dich von Gott fernhalten. Es ist Zeit, hier und jetzt einen Schlussstrich zu ziehen zu den Dingen, die dich von deinem Dienst an den allmächtigen Gott fernhalten. Es ist Zeit, hier und jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, die deine Seele in das Verderben stürzen möchten. Was hast du davon, wenn du alle zufriedenstellst und dich dabei von Gott entfernst? Was hast du davon, wenn du Probleme hast und genau dann der Kirche fernbleibst? Viele Menschen antworten, wenn man fragt, ja, warum kommt ihr denn nicht in die Kirche? Ja, wir haben so viele Probleme. Suche deine Lösung für deine Probleme nicht in der Welt. Dein Gott hat für alles eine Lösung parat, weil er dich liebt. Komm in seine Gegenwart. Und such deine Antworten bei ihm. Und du wirst die Lösung finden. Lösungen, die von Dauer sind. Denn alles ist von ihm, durch ihn und für ihn. Er ist der Mittelpunkt von allem. Richte dich an ihm. Was hast du davon, wenn du die ganze Welt für dich gewinnst, aber dabei deine Seele verlierst? Liebe Gemeinde, ich möchte euch noch eine Sache sagen. Gott hatte damals beschlossen, sein Volk Israel aus den Händen der Ägypter zu befreien und sie in das verheißene Land zu führen. Wir wissen, dass der Weg von Ägypten zum verheißenen Land nur einige Tage Marsch in Anspruch genommen hätte. Es sind jedoch 40 Jahre daraus geworden. Eine Reise, die einige Tage dauern sollte, wurde zu einer 40-jährigen Odyssee. Sie haben alle das Versprechen von Gott erhalten, aber nicht alle haben es erlebt. Einige Generationen haben das verheißene Land nie gesehen. Wie konnte es dazu kommen? Die Israeliten sind fleischlich geworden. Sie haben das Geistliche vernachlässigt und sind immer wieder in Ungnade gefallen. Sie haben sich immer wieder von Gott abgewendet. Sie haben Gottes Segen immer wieder hinterfragt. Sie haben sich sogar ab und an auf sich selbst verlassen und auf ihren Verstand gesetzt und wollten ihren eigenen Willen durchsetzen. Sie haben sich auf das Vergängliche konzentriert, anstatt sich auf den ewigen Gott zu verlassen. 40 Jahre sind es daraufhin geworden. 40 Jahre statt einigen Tagen. 40 Jahre Unsicherheit und Sorgen, die sie sich selber erschaffen haben. Ihre Arroganz und Faulheit hat dafür gesorgt, dass sie 40 Jahre umhergeirrt sind und unzählige Kriege führen mussten, bis sie in das verheißene Land gekommen sind. Liebe Gemeinde, warum erzähle ich das euch? Gottes Zusagen, Versprechen und Bündnisse sind unauslöschlich. Sie gelten für immer. Wenn Gott sagt, er wird etwas tun, dann tut er das auch und keiner kann das verhindern. Aber es liegt in unserer Hand, auf welche Art und Weise wir seinen Segen in Anspruch nehmen. Gott liebt unsere Gemeinde. Er hat uns eine starke Verheißung gegeben. Aber was machen wir draus? Dieses Jahr hat so toll angefangen mit einer starken Verheißung, positive Veränderung, Jubel und Freude wurde uns von Gott versprochen. Was haben wir bisher daraus gemacht? Wie gehen wir mit diesem Versprechen um? Warum sind die Treffen der Gemeinde in der Woche immer noch so leer? Warum finden sich freitags manchmal zum Jugendtreffen immer nur 2 oder 3 zusammen? Liebe Gemeinde, Gottes Verheißung entbindet uns nicht, weiterhin treu zu bleiben und unsere Arbeit zu tun. Ja, der Herr ist immer da und er hat uns vieles versprochen. Und der Herr ist auch immer bei uns. Aber unser Handeln ist auch gefragt. Er hat die Israeliten nicht nur getragen, sondern auch ertragen, lesen wir in der Bibel. Ich bin mir sicher, dass er uns auch nicht nur trägt, sondern manchmal auch erträgt. Sein Bund und seine Versprechen für unsere Gemeinde bleiben immer bestehen. Aber warum lassen wir alles so schleifen? Wenn wir doch wissen, dass die Zeit so knapp geworden ist. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, haben wir gelesen. Wie sieht es dann mit unseren Seelen aus, wenn die Stunde dann gekommen ist? Gott macht es uns immer einfach. Er gibt uns nichts, was wir nicht schaffen können. Aber wir sind diejenigen, die alles kompliziert machen. Und wenn wir das selbst erschaffene Komplizierte nicht lösen können, geben wir Gott die Schuld. Du hast etwas in dir, was unvergänglich ist. Und es ist deine Seele. Überprüfe, welche fleischlichen Dinge, die dich davon abhalten, ein geistliches Leben zu führen. Überprüfe, was in deinem Leben deiner Seele Schaden zufügen kann. Überprüfe, wo der Feind versucht, deinen Verstand zu manipulieren. Es ist es wert, das Fleischliche aufzugeben. Es ist es wert, das fleischliche Verlangen zurückzustellen und sich für das Geistliche einzusetzen. Bist du bereit, die Dinge, die dich von deinem Dienst an Gott abhalten, wegzulegen und von ihm abzulassen und ihm nachzufolgen? Bist du bereit, dich neu einzubringen? Je mehr du dich in deine Gemeinde einbringst, desto weniger Platz bleibt für Ärger. Es gibt heute mehr Spekulanten in der Gemeinde als in der Finanzbranche. Es wird gemutmaßt über andere Menschen und spekuliert, wer, wie, wo, was, mit wem und mit was und bei welchem Wetter und so weiter und so fort. Zauberer findest du heutzutage nicht nur im Zirkuszelt, sondern auch in Gemeinden. Manche besitzen die Fähigkeit, eine Sache zu hören und daraus 5 verschiedene Geschichten hervorzuzaubern. Was hast du davon, wenn du spekulierst? Was hast du davon, wenn du dich über andere erhebst? Lass uns das Beste draus machen. Lass uns nicht gegeneinander arbeiten, sondern uns ergänzen und die Gemeinde dadurch bereichern und damit auch Gottes Reich. Wir sind eine Mehrgenerationengemeinde. Lass uns die Weisheit der erfahrenen Generation nehmen und die Energie der jüngeren Generation und das Ganze vor Gott bringen. Und ich weiß, dass Gott das nutzen wird und für sein Reich einsetzen wird. Lass uns das geben, was wir haben. Wir sind nicht zufällig in dieser Zusammensetzung hier in dieser Gemeinde gelandet. Gott hat einen Plan. Lass es zu, dass er wirkt. Manchmal tut es weh, wenn man zurechtgewiesen wird. Mir hat es auch wehgetan, als Gott mich mal auf all das hingewiesen hat. Ich predige das hier nicht, weil ich in diesem Bereich immer ein Musterbeispiel bin oder war. Ich bin auch kein Spezialist. Es ist ein Prozess, aber lass uns doch mal wenigstens damit beginnen. Ich bin mir sicher, dass Gott mit dem einen oder anderen jetzt gerade gesprochen hat und spricht. Es ist nicht allein die Aufgabe der Gemeindeleitung und der Bereichsleiter. Wir als gesamte Gemeinde sollen an einem Strang ziehen, um die Verheißung für unsere Gemeinde wahr werden zu lassen. Unterstützt eure Leiter und bringt euch ein. Gott hat einen Plan für dich, für jeden Einzelnen hier. Der dich berufen hat, wird dich auch durch deine Berufung führen. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Seine Gnade und seine Liebe zu dir werden niemals ein Ende finden. Er liebt dich so sehr, das kannst du dir nicht mal vorstellen. Nutze dein Potenzial für die geistlichen Dinge und verschwende es nicht für diese Welt. Mache ein gutes Geschäft. Erlange das ewige Leben und legt das ab, was vergänglich ist. Die Zeit ist knapp. Passt auf euch auf. Egal, was ihr tut, fragt euch immer die alles entscheidende Frage. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele dabei verliert? Amen.